Wir wollen zusammen beten. Liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören. Lenke Sinnen und Begier auf die süßen Himmelslehren, dass die Herzen von der Erden ganz zu dir gezogen werden. Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis umhüllet, wo nicht deines Geistes Hand uns mit hellem Licht erfüllet. Gutes Denken, Tun und Dichten musst du selbst in uns verrichten. O du Glanz der Herrlichkeit, Licht vom Licht, aus Gott geboren, mach uns allesamt bereit, öffne Herzen, Mund und Ohren. Unser Bitten, Flehen und Singen, Herr Jesu, lass es wohl gelingen. Und dass wir in dieser Weise vor dich treten dürfen, Herr Jesus, und dich bitten dürfen, dass du Reden und Hören dazu Gnade gibst und es schenkst, dass aus dieser Stunde in der Ewigkeit einmal Frucht gefunden wird, zu deiner Ehre und zu unserem Heil. Wir danken dir, dass wir so mit deiner Gegenwart und deinem Handeln in unserer Mitte rechnen dürfen. Amen. Pfarrer Winrichs Schäfbuch wird heute Morgen zu dem Thema „Auch in tiefster Verzweiflung wird es hell“ zu uns sprechen. Ich lese dazu den Text aus 2. Korinther 1, die Verse 8 bis 11. Wer mitlesen möchte, 2. Korinther 1, 8 bis 11. Denn wir wollen euch nicht verhalten, liebe Brüder, unsere Trübsal, die uns in Asien widerfahren ist, da wir über die Maßen beschwert waren und Übermacht, also, dass wir auch am Leben verzagten und bei uns beschlossen hatten, wir müssten sterben. Das geschah aber darum, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst sollen setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, welcher uns von solchem Tode erlöst hat und noch täglich erlöst. Und wir hoffen auf ihn, er werde uns auch hinfort erlösen. Durch Hilfe auch eurer Fürbitte für uns, auf das über uns für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viel Personen viel Dank geschehe.
Ich möchte zunächst einmal danken, dass es diese Bibelkonferenzstätte Langensteinbacher Höhe gibt. Das ist so wunderbar für uns alle, eine Zufluchtsstätte, wo wir hinkommen können und wo wir Begegnungen mit Jesus haben. Wir sind oft müde, wir sind oft verzagt, wir sind oft am Ende. Wir brauchen keine neuen Programme und neue Aufpeitschungen, was wir alles tun müssen. Wir brauchen Erquickungen von unserem Herrn. Er erquickt meine Seele. Und das ist heute Morgen ganz wichtig, dass der Paulus ganz offen redet von den dunklen Stunden in der Seele. Das haben wir alle auch. Und darum brauchen wir solche Erquickungen, wir brauchen solche Zeiten, wir brauchen solche Bibelkonferenzstätten, wo Jesus durch sein Wort zu uns redet. Es fällt dem Paulus sehr schwer, über diese Nöte zu reden. Das geht uns allen so. Wir wollen die anderen gar nicht damit beschweren, dass wir die dunklen Stunden in der Seele haben. Müdigkeit, Verzagtheit, Finsternis, Ängste. Wenn Paulus von der Trübsal redet, dann meint er, dass jemand ihm den Hals so schnürt, man kriegt keine Luft mehr und man sieht nicht mehr weiter, wie das alles gehen soll. Wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen, die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist. Wir müssen darüber reden. Und ich darf Sie bitten, dass Sie auch über die Bedrängnisse Ihres Lebens mit gläubigen Christen reden. Das ist so wunderbar, dass andere Ihnen heraushelfen können aus dieser Finsternis. Ich habe schon gestern Abend davon gesprochen, dass die Besuche eine ganz wichtige Bedeutung sind. Besuche sollen gar nicht zu lang sein. Auch die Kranken müssen nicht erst schwitzen vor Länge und denken, wann geht er denn wieder? Wir brauchen auch keine Geschenke mitbringen. Aber wir müssen den betroffenen Leuten, die in der Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, die Möglichkeit geben, dass sie einen Hilferuf aussprechen und davon reden, was sie denn bewegt und was sie Nöte haben. Warum fällt es uns heute ganz besonders schwer? Es ist auch in der christlichen Gemeinde üblich geworden, dass man immer bloß Siegesberichte erfährt. Ganz toll. Wir sind die ganz großen Leute. Vor ein paar Jahren war die schreckliche Parole noch über unser Land gegangen. Wachsende Gemeinden. Ich habe gesagt, das ist ein Flop. Wir haben Schwindsucht. Und jetzt ist offenbar, wo sind denn die wachsenden Gemeinden? Es war bloß mit allerhand Unterhaltung aufgeblasen und aufgebläht. Das ist ja bei uns in Deutschland neu, das haben wir erst nach dem Krieg gelernt, das Wort Schau. Es kommt aus dem Englischen, man muss eine Schau machen. Etwas darstellen, etwas vorspielen. Es gefällt den jungen Leuten, da ist was los, da geht die Post ab in der Gemeinde. Da ist Mumm drin und da läuft was. Aber ob es wirklich der Geist Gottes ist, das ist eine andere Frage. Und deshalb suchen wir immer wieder in den Nöten unseres Lebens nach jemand, von dem wir wissen, dass er auch durch die Not gegangen ist. Wissen Sie, das ist auch heute so schlimm, dass man meint, man müsste immer wieder den anderen Nichtchristen erzählen, wie toll wir sind. Wir Christen sind ganz super. Aber Sie müssen immer dran denken, die Nichtchristen auch in Ihrer Umgebung, auch in Ihrer Familie, die meinen alle, die Christen sind Heuchler. Weil sie wissen ja gar nicht, was die Nähe zu Jesus bedeutet. Und die machen immer so, die Christen, wie wenn sie alles lösen könnten. Und darum ist es befreiend, wenn wir vor den anderen Menschen sagen, ich habe große Probleme in meinem Leben. Wir haben ganz viele Baustellen, wo wir nicht damit fertig werden. Und da kommen wir auch nicht einfach so drüber hinweg, mit unserer Courage und mit unserem frohen Gemüt, denn oft liegen wir am Boden und können nicht weiter. Und das Ganze erzählt der Paulus in diesem ersten Kapitel des Korintherbriefs, dass die Welt um uns nach Trost hungert. Wissen Sie, dass die meisten Menschen um sie her trostlos und verzagt sind mit den Problemen ihres Lebens? In ihrer Ehe, in ihrer Familie, mit den Nöten, die sie haben, beruflich, mit ihrer Gesundheit. Und denen hilft es wenig, wenn wir denen eine Schau bieten und sagen, das ist alles so super und bei uns läuft alles so gut. Sondern es ist ganz toll, wenn wir sagen, wir haben das in unserem Leben auch schon erfahren. Die Zeugnisse sind in unserer Verkündigung immer das Wichtigste und das Beste, wenn wir erzählen. Ich weiß noch, in meiner Gemeinde war es eines der eindrücklichsten Zeugnisse, wie ein treues Gemeindeglied gesagt hat, das wussten die anderen gar nicht, dass er Alkoholiker ist. Und dass er keinen Tropfen Alkohol trinken kann und wie Jesus ihn an diesen Punkt geführt hat. Und bei mir hat das Telefon nachher nicht mehr stillgestanden. Die Leute haben gesagt, können Sie mir die Telefonnummer geben von dem Mann? Ich sage, wer sind Sie denn? Ja, ich will Ihnen meinen Namen gar nicht sagen. Die Leute genieren sich mit ihren Nöten und mit ihren Problemen, die sie haben, aber sie haben Vertrauen zu jemandem, der sagt, ich habe doch auch die Not durchlitten, die du erlebt hast. Ich bin auch durch Zweifel und Not gegangen. Wissen Sie, dass das schönste Zeugnis ist, das Sie geben können, wenn Sie anderen Leuten sagen, ich habe in meinem Leben große Probleme und ich kenne die Macht der Sünde in meinem Leben auch. Da horchen plötzlich Leute auf, wie? Gibt es das bei dem auch? Jetzt interessiert mich, wie ist denn der rausgekommen aus der ganzen Not? Das ist ganz wunderbar. Er sagt das immer so gern, die Muslime, ihre türkischen Nachbarn, die wissen gar nicht, was Sünde ist. Und da wollen wir meist ein Vorbild sein. Aber das sieht doch unsere Fehler. Und deshalb ist ganz wunderbar, wenn die ihm sagen, wenn du wüsstest, ich bin ein tief gefallener Mensch. In meinem Leben stehe ich vor dem Ruin, aber ich bin Jesus begegnet. Das ist unsere Botschaft. Und das ist so herrlich, wenn wir das erzählen dürfen. Jesus hat mich rausgeholt aus dem Dreck. Und ohne Jesus, hat mal der Kurt von Knobelsdorf gesagt, da hat sich so um die Alkoholie gekümmert. Ohne Jesus bin ich ein zerplatzender Luftballon. Der bleibt bloß noch ein bisschen Dreck lieben, wenn der platzt. Ohne Jesus ist aus meinem Leben die Kraft gewichen. Und deshalb sagt Paulus, ich bin in ganz großer Not gewesen in der Provinz Asien. Das kennen wir, das ist die heutige Türkei. So hieß das bei den Römern, die Provinz Asien. Da war Paulus verzagt über die Maßen. Ja, gibt's das denn bei dem Paulus? Der war doch ein so unerschütterlicher Kämpfer. Der war doch nicht zu stoppen. Den hat man ja prügeln können. Den hat man den Peitschenhieben ausgesetzt in Philippi. Den hat man ungerechtfertigt ins Gefängnis gesperrt. Was war denn das? Warum bist du zerbrochen? Interessanterweise haben ihn die äußeren Misshandlungen nicht zerbrochen. Am allerschlimmsten sind die Glaubensnöte und die Glaubenserfahrungen, wo man plötzlich nicht mehr weiterkommt und der Trost im Glauben fehlt. Du kannst allein kein Christ sein. Du brauchst jemanden, der mit dir betet, der dich herausholt aus den Tiefen deines Lebens. Und darum ist das heute Morgen so wichtig, wenn uns der Paulus da sagt, ich möchte euch das nicht verschweigen, dass ich verzagt war über die Maßen. In meinem Verständnis war der Paulus ein Energiebolzen. Der war so unerschütterlich, was er alles auf sich genommen hat. Und dabei hatte er einen Siechenleib, rasende Schmerzen, von großer Krankheit geplagt. Er hat Enttäuschungen erlebt mit enttäuschten Mitarbeitern. Er ist durch Tiefen gegangen, er war am Boden zerstört, er war bedrängt. Er war niedergedrückt, er war im Zweifel. Jetzt interessiert es uns immer, was waren das, was den Paulus so niedergedrückt hat. Ich sage nochmal, es waren nicht die äußeren Erlebnisse, sondern wahrscheinlich war es, ich denke immer wieder, die große Enttäuschung. Es war ja damals bei den Galatern eine herrliche Erweckung ausgebrochen. Da kamen ganz viele unter dem Volk der Galater, es waren Kelten im Nordwesten von der heutigen Türkei leben, die Galater. Und die Galater haben eines Tags probiert und gesagt, ich möchte es nicht mehr mit Jesus machen, ich möchte die Gerechtigkeit in eigener Kraft herstellen. Ich möchte mich jetzt nach dem Gesetz richten. Und der Paulus ist verzweifelt. Ihr habt doch die Herrlichkeit von Jesus erfahren. Und jetzt werft er alles weg und wollt mit eigener Kraft und in eigener Frömmigkeit gerechte und vollkommene Leute werden. Ihr habt Christus verloren. Der Galaterbrief ist ja voll Leidenschaft. Wie kann man denn das Evangelium so verspielen? Ist ja heute bei uns eine ganz große Not. In vielen Gemeinden wird bloß noch davon gesprochen, was wir tun müssen, aber gar nicht mehr, was Jesus uns tut. Und dass wir ohne Jesus null und nichts sind. Und dass Jesus der Heiland ist, der uns Kraft gibt, der die Müden aufrichtet und die Niedergeschlagenen. Das fehlt ganz stark in unseren Gemeinden, der Trost. Und ich bin so froh, dass der Paulus uns das wieder sagt. Und sagt, ich habe das gelernt in den Niederungen meines Lebens, dass ich andere Leute aufrichten und trösten kann. Der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind. Mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden in Jesus Christus. Über die Maßen. Jetzt muss ich noch einmal sagen, wo heute die Christen angesteckt sind, das ist der Zeitgeist. Und der Zeitgeist, der ist seit einigen Jahren geprägt durch den amerikanischen Präsidenten Obama. Yes, we can. Und das ist ein ganz großes Stichwort, auch bei den Frommen. Wir machen das, wir können das. Heute ist die Meinung, wir können die Welt verändern, wir können die Welt transformieren. Bei den Missionen ist das, bei den evangelikalen Missionen, ein ganz großes Wort. Wir transformieren die Welt, wir lösen die Wirtschaftsprobleme, wo wir doch nicht einmal unser eigenes Herz ändern können. Was werden wir die Wirtschaftsprobleme lösen? Wo heute unsere Regierung nicht mal mehr die Gaspreise regulieren kann. Wo sie meinen, sie würden Russland strafen und schießen sich selber ins Bein. Dass wir am Ende noch in der größten Wirtschaftskrise sind. Was können denn wir Christen tun? Das ist so eine Meinung, wir machen eine ganz tolle Sache, was wir alles auf die Füße stellen. Und der Paulus sagt, das ist mir völlig vergangen. Was ist denn passiert? Wissen Sie, das kennen Sie alle schon aus Kindererlebnissen, wenn der Lehrer Sie an die Tafel gestellt hat und Sie sollten an der Tafel was vorrechnen und Sie haben sie verrechnet und die ganze Klasse lacht. Kennen Sie das? Die Niederlagen, das Scheitern, die Pannen im Leben. Und Christen erleben ganz viel Niederlagen. Da können manche in der Gemeinde erzählen, wie toll ihre Enkel alle im Glauben stehen und sagen, bei mir ist ganz anders. Und dann erzählen die anderen von Gebetserhörungen und sie müssen sagen, ich warte immer noch auf die sichtbare Erfüllung meiner Gebete. Und da ist dann gar nichts da von dem großen Jubelerfolg, von dem die anderen erzählen, sondern wir gehen die Niederungen. Und wissen Sie, dass das bei Gott Methode hat? Wenn Sie einmal die Bibel lesen, dann lässt Gott seine Leute auch ganz tief fallen. Ein David, und er hat sogar noch erlaubt, dass man das in die Bibel hineinschreibt, dass er umgekippt ist, wie diese Batscheba sich geduscht hat und vergessen hat, den Vorhang vorzuziehen und bei ihm die Sicherungen durchgebrannt sind und er in Sünde gefallen ist. So beim David einen anderen Punkt nach passiert bei den Philistern. Wir kennen das von Petrus, was Jesus schon vorausgesehen hat. Der Petrus war auch so, Herr Jesus, ich will für dich was ganz Großes wirken. Du wirst mich dreimal verleugnen. Er sagt, das kann doch gar nicht sein. Doch, das kann sein. Und dann heult er in der Nacht. Aber Jesus lässt ihn nicht los. Das ist die Geschichte unseres Lebens. Von Simson, der so stark war und der mit seinem Leben auch gescheitert ist. Ein Jakob, der gehinkt hat, weil er mit Gott gerungen hat. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und was ist denn die große Not? Paulus hat es gesagt, dass ich mich überhebe. Da sagt er, 2. Korinther 12, dass ich mich nicht überhebe. Was ist denn das, man sich überhebt? Das ist ein Gewichtheber. Der will das große Gewicht hochreißen und hochstemmen und dann will er ziehen und dann schafft er es nicht. Und der Paulus sagt, Gott hat Sorge, dass ich mich im Glauben überhebe, dass ich meinen Mund zu voll nehme. Und was war denn das beim Paulus? Das war seine Krankheitsnot. Damit ich mich nicht überhebe, damit ich meinen Mund nicht so weit aufreiße, was ich alles Tolles schaffe, hat mir der Herr einen Pfahl ins Fleisch gegeben, Satans Engel, der mich mit Fäusten schlägt. Das ist was ganz Schlimmes, wenn Satans Engel dich mit Fäusten schlägt. Und deshalb erleben Christen auch viel Pannen und haben auch mit der Sünde in ihrem Leben zu kämpfen, bis zu ihrer Todesstunde. Und ich bin froh, dass der Paulus das auch in Römer 7 beschrieben hat. Ich will doch, aber ich kann so oft nicht. Ich wäre doch so gern ein anderer Mensch. Ich würde auch so gern imponierend wirken und Liebe ausstrahlen und Gutes geben. Wollen habe ich aber vollbringen, das Gute, das schaffe ich nicht. Ja, hat das der Paulus wirklich als Christ gesagt? Ja, nach seiner Bekehrung. Wir kennen das, wie wir ringen mit unserem alten Wesen. Und der Paulus sagt, es ist gut so. Wer wird mich denn erlösen aus diesem Leib? Ich elender Mensch, wer wird mich denn heraus? Und ich danke Gott durch Jesus. Und das ist der Punkt, der einzige Rettungspunkt in unserem Leben ist. In den tiefen Traurigkeiten. Jesus ist da. Und er ist der Heiland, der mich erlöst. Und er ist gekommen, um mich zu retten. Und ich kann ohne ihn nichts, gar nichts kann ich ohne ihn. Ich kann keine Bibelstunde halten und keinen Hausbesuch. Ich kann keinen Menschen aufrichten und trösten. Ich kann niemanden zum Glauben führen, wenn Jesus nicht mit mir wirkt. Wissen Sie, dass das heute eine ganz große Irreführung ist, auch in den Methoden, wie man gedemütigte Leute aufrichten will. Das ist Coaching, so eine Mode. Du bist gut. Du bist gut. Du musst bloß vor den Spiegel hinstehen und zehnmal sagen, ich bin der Beste, ich bin der Beste. Du musst an dich selber glauben. Nein, ich muss nicht an mich selber glauben. Das ist so herrlich, dass Jesus enthüllt hat, dass es keinen Menschen gibt in der Welt, der durch das Tun des Guten gerecht wird. Nicht einen. Durch das Tun des Guten wird kein Mensch gerecht, wie denn nur durch das Blut von Jesus, der für verlorene Sünder gestorben ist. Und darum ist die Selbstbehauptung und das Selbstvertrauen der größte Lug und Trug. 98% unserer Mitmenschen versuchen, sich über Wasser zu halten, immer wieder mit den Schwierigkeiten fertig zu werden. Mit Selbstvertrauen. Du musst an dich selber glauben. Nein, du musst Jesus kennen. Und das ist unser herrliches Zeugnis, dass wir sagen, wir sind oft auch gescheitert. Unsere Ehe wäre schon lange gescheitert, wenn Jesus nicht barmherzig uns immer wieder rausgeholt hätte. Wenn wir immer wieder neu erlebt hätten, dass man auf ihn allein vertrauen kann. Auf nichts kannst du in der Welt vertrauen.
Auf die Banker nicht und auf die Politiker kannst du nicht vertrauen und auf all die anderen nicht, auf die Ärzte kannst du nicht vertrauen, aber du kannst auf Jesus vertrauen, der sich deiner annimmt, der gekommen ist, um sündige Menschen zu retten. Das bin ich und bleib das und das bleibt bis zum Schluss meines Lebens. Das herrliche Geheimnis, das ist der große Trost, den wir verkündigen wollen. Nun erleben wir, dass viele Leute das nicht hören wollen. Unsere junge Generation, die ist voll Begeisterung, die kann schon die schönen Lieder gar nicht mehr singen. In dir ist Freude in allem Leide, wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden, Teufel, Welt, Sünder, sondern wir sind stark, wir machen das alle. Und dann wollen wir es ihnen bezeugen. Vielleicht verstehen sie es, wenn wir schon lange begraben sind, dass das Samenkorn unseres Zeugnisses aufgeht. Nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Es kommt alles bloß von dir. Und das ist das, was wir zu den Verzweifelten und Müden und Traurigen bringen und sagen, wir wissen doch, wie das ist, der Schmerz. Und wie das ist, die Hoffnungslosigkeit und die Angst dieser Welt. In diesen Tagen sind ja viele angesteckt durch die ganzen Zeitungen von der großen Pest, die umgeht und der Tod. Natürlich geht der Tod um, aber nicht wegen Corona, sondern der Tod geht überhaupt. Viel mehr Leute sterben an der Gürtelrose und an den Krankenhauskeimen als am Virus an Corona. Wissen Sie das? Die müssen Sie bloß mal die Zahlen vergleichen. Wir sind sterbliche Menschen, aber der Trost ist, dass Jesus den Tod besiegt hat. Und das ist die Hoffnung unseres Lebens. Und ich brauche den Heiland. Wie sagt das dann der Paulus so schön? Damit ich mich nicht überhebe, ist mir ein Pfahl ins Fleisch gegeben. Sie haben auch Ihren Pfahl im Fleisch. Sie haben den Punkt, wo Sie immer wieder müde sind. Darf ich wiederkommen mit der alten Schuld? Herr Jesus, ich wäre so gern ein Strahlemann. Ich wäre so gern ein Erfolgsmensch, der für dich was ganz Großes wirkt. Das erleben auch unsere Missionare so. Das erleben auch die, die heute für Jesus im Krankenpflegendienst tätig sind oder wo sie sind, im Predigtdienst. Wenn sie junge Prediger in ihrer Gemeinde haben, seien sie barmherzige Mütter und Väter und Seelsorger. Die jungen Prediger kommen von der Bibelschule mit der ganzen Wissenslast, wie die Theologen von der Uni. Ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und jetzt kommen und jetzt bauen wir Gemeinde und jetzt machen wir die Säle größer und jetzt kommen die Massen und dann brechen sie ein. Es war bei mir so in Schramberg-Sülgen, wo ich anfing in der ersten Gemeinde. War eine schwierige Gemeinde, wir haben Jugendarbeit begonnen, gutes Programm gemacht, dann kam der Abend und da war niemand mehr da. Und da gab es noch keine Fußballspiele im Fernsehen, da bin ich eingebrochen. Ich bin dem Abend an meinem Schreibtisch gesessen und habe gelesen, dass Gott unser Feind wird und wieder uns streitet. Weil das Selbstvertrauen ist das Tödlichste, wenn wir glauben, wir könnten das. Wir können gar nichts, wir sind verlorene Leute. Wir sind mit gar nichts fertig, mit keinem Leid, mit keiner Versuchung des Teufels. Und das ist so schlimm, dass wir ein Schiff, das immer wieder aufs Riff aufläuft in unserem Glaubensleben, dass wir immer wieder meinen, jetzt dachte ich könnte das doch. Wir können es gar nicht, wenn wir nicht den Tag beginnen mit der Gnade von Jesus und den Tag beschließen und in den Stunden, wo wir wach liegen nachts, immer wieder den Trost finden, den uns Gott gibt. Das Selbstvertrauen ist gänzlich zerbrochen. Eigentlich hätte es schon zerbrechen müssen unter dem Kreuz von Jesus. Wo er sagt, gar nichts ist in deinem Leben dran. Du kannst dich selber nicht retten vor Gott und du kannst dein Leben nicht selber heilen. Das ist die Barmherzigkeit und die unverdiente Gnade von Jesus. Und der Paulus sagt, ich bin so froh, dass ich es erlebt habe in der Provinz Asien. Ich war ganz am Boden zerstört. Ich habe gemeint, ich müsse sterben. Wie? Ich habe gemeint, du willst sterben. Warum? Das klingt ja so fromm. Vielleicht darf ich sterben. Aber ohne Heiland sterben hat keinen Wert. Wir kennen es sogar bei dem Elia, der war so ein Mann Gottes, wie er vor den Ahab hinstand und dann sagte, 3 Jahre soll es nicht regnen, ich sage es denn. Gott ruft zur Buße. Und der Ahab hat eine lästerliche Frau gehabt, ein ganz schlimmes Weibsbild, die Isebel, das war eine phönizische Prinzessin, die ganz schrecklich dort im Baalskult verwurzelt war. Und dann hat er zum Gottesurteil auf dem Karmel aufgerufen. Es war enorm, wie Gott sich offenbart hat im Feuer, aber kaum war es vorbei. Die Isabel war so gottlos wie vorher. Und die hat gesagt, wenn ich dich kriege, Bürschchen, dann wirst du tot sein. Er hat gemeint, ich kann es gar nicht tun. Und was hat der Elia gemacht? Er lief in die Wüste und lief um sein Leben. Ich bin nicht besser als meine Väter. Ja, hat er gedacht, er sei besser als seine Väter? Vielleicht kommt manchmal bei uns der Gedanke, wir sind gar nicht besser. Aber der Herr hat ihn gesehen, hat ihn aufgerichtet, gestärkt. Es gehört auch zur Seelsorge dazu, dass wir in diesen Tagen so ein herrliches Frühstück haben und wieder Kraft haben. Und dann lieg hin und schlaf mal richtig wieder. Das brauchen wir, dass unsere Seele wieder aufatmen kann. Und dann geht's zur neuen Gottesbegegnung. Dass ich sehe, nicht mein Selbstvertrauen, sondern mein Jesusvertrauen ist es, der mein Heiland und mein Retter ist. Der Teufel weiß, wie man uns lahmlegen kann, uns Christen. Mit diesem schrecklichen Gift des Selbstvertrauens. Also wir meinen, es seien Menschen, die das wären, es seien bestimmte Prediger. Und der Herr wirkt durch die Schwachheit seiner Boten, durch dich und durch mich in deiner großen Schwachheit. Es soll nicht durch Menschenkraft gesehen, sondern durch seine Gotteskraft. Und das ist so wunderbar, wenn man das immer wieder neu erlebt. Das geschah, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Das ist immer neu. Herr, ich gehe von der Lahe wieder zurück mit der neuen Freude, dass du mich gebrauchst, mich schwachen Menschen. Und mein schlichtes Zeugnis gebrauchst du. Und du willst Großes wirken, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und errettet wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Das ist verbürgt im Kreuzestod von Jesus, dass er durch dich schwachen Menschen wirken wird, durch dich sündigen Menschen wirken. Und bis in dein Lebensende wirst du, das ist ja im Alter oft so schwer, wenn wir noch einmal die ganzen Nöte unseres Lebens sehen, dann sagt durch Jesus vergeben und vergessen, das ist das Schönste im seelsorgerlichen Trost auch am Krankenbett. Lass dich die alten Dinge deines Lebens nicht belasten. Jesus hat sie getragen, gebüßt, du bist gerecht, du bist sein Kind und er wird dein Leben segnen und es wird Frucht aufgehen, vielleicht sogar hundertfältig Frucht, weil er das durch seine Wunderkraft wirkt. Das ist so wunderbar. Es geht nicht um mein Ich und um mein Können, sondern ich darf immer wieder neu an das Herz Gottes fliehen und darf wissen, du tröstest mich. Der herrlichste Trost. Und jetzt verstehen Sie, das würden wir auch gern den jungen Generationen vermitteln. Gibt's ein schöneres Lied? Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Oder ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Ich will streben, aber du musst ziehen. Mein Bemühen ist so mangelhaft. Herr, wenn du mich nicht ziehst, wenn du mich, nein, du lässt mich nicht fallen. Ich darf mich drauf verlassen und die Gewissheit meines Glaubens ruht in deinem Kreuzestod für mich. Das ist das herrliche Evangelium, ich darf das wissen. Und gib das weiter. Ich kann nichts weitergeben den verzweifelten Menschen, als Jesus hat dich lieb. Und er lässt dich nicht fallen. Und er macht deinen Schaden gut. Er allein kann das tun. Niemand sonst. Es braucht gar keine lange Predigt. So schlicht, was wir weitergeben dürfen als Erfahrung unseres Lebens. Nicht wir sind es, so auch der Ertrag unseres Lebens, den wir unseren Enkeln, ich habe schon über 12 Urenkel, weitergeben wollten und ich kann nur beten, Herr, lass das sie einmal auch ergreifen. Nichts als was du schenkst in deiner ganz, ganz großen Liebe. Deine Gnade ist so wunderbar groß. Der Heilige Geist gibt uns dieses herrliche Zeugnis und macht das in den Stunden der Verzagtheit so groß. Er deckt auf, so sagt es ja Jesus in Johannes 14, die Macht der Sünde und das Gericht, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und immer wieder dahin führt in die Tiefen, auch gläubige Leute. Kein Gottesdienst soll beginnen ohne das Bekenntnis meiner Schuld. Jedes Mal, wenn ich in die Nähe Gottes trete, will ich nicht mit Rühmen beginnen, sondern Herr, darf ich wiederkommen, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Und ich darf deine Gnade fassen und dir danken, dass du mich annimmst. An der alten altpreußischen Union, jeder Gottesdienst hat so begonnen. Aus der Tiefe rufe ich zu, unter Zuspruch der Vergebung der Sünde. Das ist heute nicht mehr so. Das haben wir vergessen. Aber das ist die Mitte unseres Glaubens und ich darf so bleiben bis zu meiner Todesstunde. Und bei meiner Beerdigung braucht man doch nicht von meinen großen Taten reden, sondern dass die Barmherzigkeit Gottes einem verlorenen Todeskandidaten groß wurde und ein Mensch gerettet wurde durch die Barmherzigkeit des Kreuzes. Es gibt nur das eine Thema, was wir rühmen. Die Gnade, die mir Heil gebracht. Das ist das Allerwunderbarste. Und dieser Trost, den nimmt dir niemand mehr weg in den dunkelsten Stunden der Betrübnis. Und das ist auch wichtig, den Schwermütigen und Depressiven zu sagen. Ich weiß, dass man da hineinstürzen kann. Wie tief das denn auf einmal ist, sagt doch einfach, aber Jesus ist da. Einer, der sogar mehrere Selbstmordversuche gemacht hat in der großen Schwermut. Ein englischer Liedersänger hat ja das herrliche Lied gedichtet aus der Nervenklinik. Es ist ein Born, daraus heiliges Blut für arme Sünder quillt. Besser kann man es nicht mehr sagen. Das ist nicht ein altes Lied, sondern das Alte bleibt immer neu modern. Jeden Morgen neu. Und das ist ein Unsinn, wenn wir meinen, das Inhalt des Evangeliums könnte sich verändern. Das ist den Inhalt, den wir suchen. Das ist die Mitte des Glaubens, der Trost des herrlichen Evangeliums. Ich liebe ja so den Heidelberger Katechismus, der dort in der Pfalz gemacht wurde, aus der reformierten Tradition. Der fängt damit an, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Ich glaube, ihr Badener habt es immer noch gelernt nach diesem Heidelberger Katechismus. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dann kommt die Antwort, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem treuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Wir wollen noch beten. Herr, wir danken dir, dass du uns immer wieder auch in die Tiefen führst, wo unser Selbstvertrauen zerplatzt. Ja, das ist eine Seifenblase, ein Trugschluss. Wir sehen den Abgrund der Finsternis, die auch uns gefangen hält. Aber du mit deiner herrlichen Erlösungstat hast uns herausgeführt aus der Finsternis in dein ewiges Licht. Du hast uns befreit aus der Macht der Finsternis. Wir dürfen deine Kinder sein. Und wir wollen uns auch nicht schrecken lassen von allem, was die Welt um uns herum erschreckt, auch in diesen Tagen. Die Ängste, von denen alle Leute reden, sondern wir wissen, dass wir von dir Gesegnete sind, dass dieser Tag unter deiner Fürsorge steht, unter deiner Gnade und dass du es auch mit unserem Ende gut machst, dass der Abschied hier im Sterben der herrliche Eingang wird in dein ewiges Reich und wir dich schauen dürfen von Angesicht zu Angesicht. Herr, stärke uns den Glauben und gib, dass wir nur von dem reden, was du uns schenkst. Dass wir in dir sein dürfen. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Christus, vielen Dank dafür. Amen.